deswegen ist halt meine Frage bei dem Thema immer so die Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Was kommt zuerst, die Culture oder der Erfolg?
Hallo und herzlich willkommen zur 195. Folge von Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Fabian.
Hi. Servus, ja, hi Luca. Danke für die Einladung.
Ja, sicher doch. Ungewohnt, an der Stelle einen anderen Namen zu sagen. Aber eigentlich war die Folge zu dritt geplant. Aber der Simon ist heute leider kurzfristig verhindert. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, wir kriegen das auch zu zweit, glaube ich, ganz, ganz gut gehandelt. Thema heute, wir wollen über, also wir haben die in der Vorbesprechung hatten wir gesagt, unpopular opinion. Dass wir jeder so ein paar Takes raussuchen und uns entweder gegenseitig auseinandernehmen oder, wenn wir einer Meinung sind, vielleicht mal gucken, ob wir auch die Gegenseite verstehen können an der Stelle. Da bin ich gleich sehr gespannt drauf, was du da vorbereitet hast. Und ansonsten wollten wir jetzt zu Beginn noch den einen oder anderen, ja, sagen wir mal, News-Take oder so kurz durchgehen. Ich meine, so viel passiert ja aktuell nicht. Ich zitiere einen gewissen Herrn Sommer, der diese Woche, oder ich glaube, es war diese Woche, getwittert hat: Ich bin schon an dem Punkt der Offseason, wo ich Geld für ein Preseason-Game mit First Quarter Starter bezahlen würde. So schlimm?
Ja, hundertprozentig. Also, wenn du mir jetzt sagst, pass auf, nächsten Sonntag, ich weiß nicht, Packers Vikings Preseason oder Packers Jets, ein erstes Viertel die Starter. Ich glaube, ich würde so ein Tagesticket für 20 Euro kaufen. Einfach nur, um mal wieder irgendwie Football zu sehen.
Ja, ist schon, also diese Zeit, ich meine, vielleicht passiert da jetzt noch was trade-technisch. Wir werden ja drüber sprechen kurz. Aber diese Zeit ist halt echt die toteste Zeit überhaupt im Kalender. Ja. Und ja. Aber gut, Packers ist eigentlich ein gutes Thema. Würdest du auch die 20 Euro bezahlen? Sollte in der oder innerhalb der nächsten 5 bis 7 Tage ein gewisser Trade passieren, wo Herr Rodgers eventuell die Packers verlässt. Was ist deine allgemeine Einschätzung zu dem ganzen Thema aktuell?
Kurz nach dem Draft habe ich gesagt, ich schätze die Wahrscheinlichkeit irgendwo auf 80%, dass er dieses Jahr nicht bei den Packers spielt. Das habe ich mittlerweile so ein bisschen nach unten korrigiert. Ich bin nicht mehr so ganz bei 80%, weil neulich, ich glaube, Aaron Nagler, der ist der Gründer von Cheesehead TV, der war beim PFF Forecast Podcast und der hat das Ganze halt so ein bisschen relativiert und ich sag mal so ein paar schlüssige, logische Argumente dafür gebracht, dass Rodgers vielleicht aktuell ja dieses ganze Drama, diese ganze Show ein bisschen genießt. Er ist aktuell auf Hawaii unterwegs, am Klettern und am Schwimmen. Und dass er vielleicht im Sommer dann irgendwie nach ein bisschen Stunk zurückkommt, sich von gute Konsten roten Teppich ausrollen lässt und dann wieder bei den Packers dabei ist. Aber auf der anderen Seite muss man ja trotzdem sagen, es ist in den letzten Jahren da echt einiges passiert. Ich glaube, das ist nicht grundlos, dass er da vor dem Draft hat die Bombe platzen lassen. Aaron Nagler hat auch nochmal erklärt, dass die Packers generell mit ihren, sag ich mal, Starspielern in der Vergangenheit nicht so ganz toll umgegangen sind. Also wenig Kommunikation, mehr so, ja, pass auf, wir cutten dich jetzt, ciao Bella, oder wir traden dich jetzt. Ist mit einigen Spielern so passiert. Aaron Rodgers haben sie anscheinend gar nicht in diesen Draft-Prozess um Jordan Love mit einbezogen. Und das ist halt was, das geht für mich halt überhaupt nicht. Ne? Es gibt immer Leute,
Quarterbacks zumindest sollen Bescheid sagen.
Genau. Es gibt immer Leute, die sagen, ein Quarterback hat zu spielen und sich nicht ins Teammanagement einzumischen. Aber ich denke mal, Leute wie Aaron Rodgers oder wie Deshaun Watson, wo das ähnlich war, die sind der Grund, warum eine Franchise in den letzten 10 Jahren einen gewissen Wertzuwachs erfahren hat, warum der Owner mittlerweile seine Franchise für ein paar Milliarden mehr verkaufen kann. Und das sind einfach die Gesichter der Franchise, die haben der Franchise so viel gebracht. Und ich finde, das gehört einfach dazu, dass man den Leuten man muss sie keine Entscheidung treffen lassen, aber wenigstens irgendwie in diesen Prozess mit einbeziehen, kommunizieren. Pass auf, Aaron, wir überlegen uns, in Runde 1 einen Quarterback zu ziehen, um irgendwie die Zukunft nach dir so ein bisschen im Auge zu behalten. Das hätte ja wahrscheinlich schon gereicht, ne? Aber dass du dann halt deinen Franchise-Quarterback da überhaupt nicht mit einbeziehst, das ist halt schon krass und das ist einfach in der Hinsicht Fehlmanagement, meiner Meinung nach.
Das war lustig, dass du das so ansprichst, weil das war tatsächlich einer, ich habe den hier noch unter Take Nummer 4 stehen für gleich, war, Spieler sollten das Recht haben, bei Personnel Decisions mitzusprechen. Einfach aus dem Grund, dass irgendwann Spieler, wie du schon sagtest, Rodgers, du hast jetzt Watson angeführt, Mahomes, Brady, Manning etc., auch in der Vergangenheit, dass so Spieler einfach dir auch eine vielleicht andere Perspektive im Front Office gerade geben. Klar, der Coach wird natürlich gefragt, aber ich glaube auch, dass Franchise da zumindest nichts verkehrt machen können. Wie du schon sagst, du musst ja nicht den Spieler entscheiden lassen im Endeffekt.
Ja, genau. Also wie du halt sagst, ne, zumindest mal irgendwie einen Wink geben. Oder bei der Sean Watson war es ja zum Beispiel so, da hat wohl Steve McNair, hat ihm ja wohl versichert, es kam irgendwann, im Januar kam das auf einer Sports Illustrated Story raus, er hat Sean Watson versichert, pass auf, die nächsten Moves in der Offseason, was Coach und GM angeht, da beziehen wir dich in den Prozess mit ein. Und die Saison war vorbei und eine Woche später heierst du Steve McNair, ich habe den Namen gerade vergessen. Und
Casario.
Ja, und Deshaun Watson erfährt das halt von Twitter quasi, ne? Also, ja. Das sind einfach Sachen, die, da musst du halt irgendwie so ein bisschen ein Brain für haben, finde ich.
Fragt man sich auch, wie sowas passieren kann. Also, keine Ahnung. Da sollten eigentlich Leute sein, die solche Punkte zumindest mal überdenken in so einem Prozess. Nun bin ich ja bei Rodgers nicht ganz, also so ganz uninteressiert und ein bisschen auch persönlich investiert in das Ganze, alleine durch Denver, die für mich aktuell eine einzige realistische Option sind. Ich meine, 49ers wurden immer genannt, die werden es jetzt nicht tun. Dann die Raiders, die sind für mich, also gerade mit ihrem Cap, klar, irgendwie ist immer machbar, aber schätze ich jetzt aktuell für ein bisschen schwierig ein. Wie, also siehst du das ähnlich und wie krass gut wäre Denver mit Aaron Rodgers?
Ich habe das vor ein paar Wochen mal durchgespielt. Ich muss mal eben das nebenbei aufmachen. Und bei mir kam raus, dass die Broncos eine gute Chance haben, den besten Rekord der NFL zu haben mit Aaron Rodgers als Quarterback. Also ich hatte sie, glaube ich, als zweit- oder drittbestes Team hinter Kansas City und vielleicht hinter den Buccaneers noch. Aber ansonsten wären sie, glaube ich, für mich in der AFC nach den Chiefs sofort das zweitbeste Team, weil da einfach alles stimmt. Ne? Du hast halt, wenn du mal Quarterback ausklammerst, ich glaube, kann man den Case machen, dass die Broncos, Achtung, noch kein Hot Take, dass die Broncos einen Top-5-Roster haben. Und wenn du da dann halt Aaron Rodgers reinplackst, am besten noch nahe der Leistung aus dem letzten Jahr, ja, das kann eigentlich nur gut werden. Und ich glaube, wir hätten halt auch dann ein paar Hammer-Division-Spiele mit Justin Herbert, Aaron Rodgers und Patrick Mahomes. Also alleine dafür, so als objektiver Football-Fan, würde ich diesen Move begrüßen, einfach weil wir dann so viele geile Spiele hätten in der AFC.
Ja, für mich, wie gesagt, auch absoluter Traum. Ich meine, sprechen ja im Moment über Compensation von drei First-Roundern. Also das, was ich gehört habe, was realistisch sein soll, war drei First-Rounder plus ein Spieler der Klasse Chubb plus ein Spieler der Klasse Tim Patrick. Würdest du da noch mitgehen, beziehungsweise wo würdest du die Grenze für Denver ziehen?
Da würde ich ehrlich gesagt nicht mitgehen, weil wir müssen uns vor Augen halten, wir haben jetzt alle diese MVP-Saison von Aaron Rodgers im Kopf, aber der Typ wird, ich glaube, dieses Jahr 37.
Ja, ja.
Und bringt halt immer noch einen verdammt hohen Cap-Hit mit, ne? Also es ist halt nicht so, dass du als Team wie bei Deshaun Watson zum Beispiel, das wäre eine andere Hausnummer für mich gewesen, weil Deshaun Watson ist für mich, hat für mich aktuell mehr Value als Aaron Rodgers in einem Trade, weil Deshaun Watson ist ungefähr genauso gut, aber ist nur unter 30 und hat einen ziemlich entspannten Vertrag, den ein neues Team und übernehmen würde. Ich glaube, Watson würde dich die nächsten 3 Jahre irgendwie 29 Millionen per anno kosten. Das ist ein absoluter Witz für diese Klasse an Quarterback aktuell. Und deswegen würde ich zum Beispiel für einen Deshaun Watson aktuell mehr Geld hinlegen als für einen Aaron Rodgers. Und ich glaube, da muss sich halt jedes Team hinterfragen, okay, wir kaufen wir wahrscheinlich zwei oder vielleicht sogar drei starke Jahre Quarterback-Play ein, aber ist uns das wirklich so viel wert? Ich glaube, wenn ich Green Bay wäre und wir wären an einem Scheidepunkt und die sind sich klar, dass sie Aaron Rodgers abgeben müssen, ich glaube, ich würde sagen, pass auf, lass uns irgendwie versuchen, zwei First-Round-Picks zu bekommen, vielleicht noch irgendwie was drauflegen, einen Spieler, einen Mid-Round-Pick oder so, aber dann sollte irgendwann meiner Meinung nach auch mal gut sein.
Ja, okay, finde ich spannend, weil Simon war da zum Beispiel ähnlich unterwegs wie du jetzt, das sagtest, dass drei definitiv zu viel sind. Ich sag halt, also man kann es ja fast schon als das Denver-Modell bezeichnen nach Peyton Manning. Ne? Man struggelt sich so durch mit mittelguten bis super schlechten Quarterbacks und fängt dann mal einen richtig guten durch einen Trade oder durch einen guten Zufall wie bei Peyton Manning und macht sich dann ein Dreijahresfenster auf. Klar, also für mich ist das Wichtigste in der Zeit, oder zumindest sich das Fenster vom Spielermaterial offen zu halten. Sagen wir mal jetzt, wenn du jetzt Judy und Sutton dazu abgeben würdest, macht das Ganze überhaupt keinen Sinn.
Genau, ja.
Und ja, aber drei würden wehtun. Ich würde es, glaube ich, trotzdem machen für Aaron Rodgers und 3 Jahre Super Bowl-Fenster.
Wie gesagt, es ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, das käme bei mir gar nicht in Frage. Ne? Also klar, wenn du jetzt sagst, pass auf, wir haben hier ein super Team. Ganz viele Leute sind noch im Rookie-Vertrag, ihr Cap-Space geht hoch, etc. Komm, wir machen jetzt die drei First-Round-Picks und dann haben wir Aaron Rodgers. Okay, ja, aber ich würde, glaube ich, wenn ich Denver wäre, versuchen, das da irgendwo ein bisschen zu drücken.
Ja.
Vor allem, ja, wenn klar, er wirklich weg will, ja, dann geht Green Bay meiner Meinung nach auch so ein bisschen der Leverage flöten, weil dann ist die Frage, entweder wir traden ihn nicht kriegen davon ein bisschen Kohle zurück. Oder wir traden ihn weg, haben einen niedrigeren Cap-Hit, die sparen trotzdem ein bisschen Cap-Hit und kriegen halt noch First-Round-Picks für unsere Zukunft.
Ja. Oder er geht in Rente. Ich meine, ist ja auch noch eine Möglichkeit.
Oder Jeopardy das Haus.
Ja, genau. Das, was überall auch sonst breitgetreten ist, ja. Okay, dann haben wir noch Julio Jones, wo jetzt diese Woche nochmal so ein bisschen nach seinem Interview, wo alle gesagt haben, du wusstest gar nicht, dass sie live waren, ins hochgekommen ist, von wegen I'm out of here, der ja auch den Trade sucht. Heute kam ein Bericht von Daniela Rossini, glaube ich, raus, die sagt, dass sich die Falcons einige Szenarios angehört haben, unter anderem auch einem First-Rounder. Da kann ich direkt mal zu sagen, dass ein First-Rounder für Julio Jones eigentlich an der Stelle auch bei dem Cap oder bei dem Cap-Hit dann für dieses Jahr und auch folgende Jahre, wenn ich mir so drauf gucke, relativ schwierig finde. Wo meinst du, passt er gut hin? Und würdest du bis zum First-Rounder gehen bei ihm?
Boah, schwierige Frage. Also ich glaube, er passt überall gut hin. Also,
ja, das stimmt.
Ich finde, jedes Team könnte da eigentlich versuchen, irgendwie dran zu kommen, weil letztes Jahr, er war halt wirklich verletzt. Ne? Er hat ja nicht nur einen normalen Hamstring gehabt, sondern er hatte wirklich ein Problem in der Tiefmuskulatur. Das hat, das haben diese ganzen Fantasy-Doktoren irgendwann mal ausführlich erklärt. Das war wirklich nicht nur ein Hammy, sondern wirklich in der tiefen Struktur des Muskels hatte er Risse drin. Und er war halt trotzdem noch gut, ne? Das ist halt das Krasse. Ich lese mal ganz kurz vor, das hat Scott Barrett heute getweetet. Es gibt eine Metrik, das kann man bei Pro Football Focus zum Beispiel nachlesen, Yards per Route Run. Und Yards per Route Run, das heißt, ich teile all die Receiving Yards eines Quarterbacks durch die Anzahl der Routes, die er gelaufen ist. Und da steckt sehr, 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 sehr viel Information drin, weil gute Wide Receiver kriegen oft den Ball, die stehen oft auf dem Feld, die laufen viele Routen, kriegen oft den Ball und wenn sie gut sind, dann fangen sie auch öfters den Ball. Kommt auch ein bisschen auf den Quarterback an natürlich, aber Yards per Route Run ist echt ein ziemlich stabiles Metric, was uns viel über einen Receiver aussagt und Julio Jones ist halt seit 2013 unter den Top 5 und war letztes Jahr Vierter mit 2,6 Yards per Route Run. Also dieses Narrativ, dass er irgendwie einen Step verloren hat. Okay, er hat vielleicht einen Baby-Step verloren, aber er ist halt immer noch einer der brutalsten Receiver der Liga. Und der kann halt wirklich jedem Team weiterhelfen. Ich persönlich, ich hätte nicht gedacht, dass sie einen First-Round-Pick bekommen können. Ich muss aber auch die Tweets von Diana Rossini so ein bisschen ernst nehmen. Das tweetet die normalerweise nicht, wenn sie nicht irgendwelche Infos hätte. Ich fände es krass, einen First-Round-Pick, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke mir halt so, ich glaube, wenn ich die Baltimore Ravens wäre, ich würde zum Beispiel versuchen, für Julio Jones zu traden. Weil Lamar Jackson hat noch 2 Jahre Rookie-Vertrag. Du hast jetzt 2 Jahre, wo du wirklich um ihn herum Capspace ausgeben kannst. Er hatte 3 Jahre lang nicht diesen Number One X-Receiver, wo du einfach wirklich den Ball hochwerfen kannst und Julio macht dann. Das wäre zum Beispiel ein Move, der die Ravens-Offense wirklich dieses Jahr over the top bringen könnte, weil wir wissen nicht, wie gut Rashad Bateman drauf ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein Team wie die Ravens sagt, okay, pass auf, unser First-Round-Pick ist nächstes Jahr zwischen 22 und 30. Hier könnt ihr haben, aber ich fände es halt, ich hätte vorher nicht gedacht, dass die einen First-Round-Pick dafür kriegen könnten. Pats sind zum Beispiel auch noch im Rennen.
Ja, wie gesagt, bin ich bei dir. ESPN hat sich diese Woche mal den Spaß gemacht und hat 4 Teams, 49ers noch, zu den 2, die du genannt hast, Patriots, Ravens und die Titans noch genannt. Die jeweils alle einen Second Rounder. Die Titans packen dann noch Rashawn Evans drauf. Die 49ers einen Fourth Rounder. Die Patriots Jared Stidham. Okay, bin ich jetzt nicht so von angetan. Und die Ravens den Chiefs Fifth Rounder aus dem nächsten Jahr.
Ja.
Ergebnis des Ganzen war dann, dass die 49ers an der Stelle das Rennen machen. Was auch eine spannende Sache wäre. Also muss ich ganz klar sagen, bei den 49ers dann auch Julio Jones dazwischen.
Das wäre ein bisschen wie Cheaten, würde ich sagen. Also diese Offense mit Kittle, Ayuk, Debo und Julio Jones. Also da kannst du als Rookie gar nicht schlecht aussehen. Das ist, glaube ich, fast unmöglich.
Ja, da denkt sich der Shani schön was aus mit, glaube ich. Ja. Das, und vor allem, also da würde ich sofort mitgehen mit dem Preis, ne? Also vor allem von 49ers Seite, ein Fourth Rounder und Second Rounder Abfahrt.
Ja.
Okay. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Main Event in Anführungszeichen. Und ja, komm, hau doch mal deinen ersten Take, deine erste unpopular Opinion raus und dann sprechen wir mal drüber.
Okay, first of all, du hast mir gesagt, es geht um Hot Takes. Ich habe, ehrlich gesagt, im Vorhinein kein gutes Fingerspitzengefühl dafür gehabt, wie hot diese Takes sein dürfen. Deswegen habe ich versucht, so einen kleinen Mix zu finden zwischen einerseits unpopular Opinion, aber ich persönlich würde halt bei der richtigen Quote drauf wetten, sagen wir so. Mhm. Also irgendwas, wo ich sage, okay, das ist irgendwie im Bereich des Machbaren. Und ich fange mit einer unpopular Opinion an, wo ich tatsächlich auch drauf gebettet habe, im März, glaube ich. Und zwar Matt Ryan MVP war eine Quote von 100. Ich glaube, die kriegt man aktuell nicht mehr, die 100er-Quote, aber wenn jetzt Julio Jones getradet wird,
dann kriegst du die wieder.
Dann kriege ich die vielleicht auf jeden Fall wieder. Ja, das kann gut sein. Erstmal ganz kurz, Julio Jones ist ja noch bei den Falcons, also argumentiere ich jetzt mal mit Julio Jones. Ich glaube, wie normalerweise sagen wir, Rookies haben es im ersten Jahr immer schwer. Und das gilt besonders für Tight Ends. Also Tight Ends, egal wie hoch gedraftet, haben es im ersten Jahr wirklich immer schwer. Wir haben nur ganz, ganz wenige Beispiele in den letzten 20 Jahren, wie zum Beispiel einen Rob Gronkowski, wo es im ersten Jahr im Rookie-Jahr echt gut funktioniert hat, weil die Titan-Position halt echt komplex ist. Ne? Die müssen so viele neue Sachen lernen, die müssen blocken lernen, Blocking-Schemes lernen, die müssen Routen laufen, etc. pp. Und ich glaube aber, dass Kyle Pitts einer ist, also ich habe in den letzten Jahren außer Quentin Nelson keinen anderen Spieler erlebt, der in die NFL kam, wo sich die komplette Draft-Experten-Scout-Community so einig war über einen bestimmten Spieler, dass der in der NFL komplett rocken wird. Und ich glaube halt wirklich, dass Kyle Pitts keine große Transition in die NFL braucht. Und dann hast du halt einen Matt Ryan, der erst 36 ist, der auch die letzten 3 Jahre eigentlich ziemlich gut gespielt hat, aber ich fand so ein bisschen von Dirk Koetter und einer ziemlich einfallslosen Offense so ein bisschen gehandicapt war. Letztes Jahr dann noch die Injuries mit Julio Jones. Mhm. Trotzdem letztes Jahr, glaube ich, waren sie irgendwie borderline Top 12, Top 14 in puncto Pass Efficiency. Und du hast halt dieses Jahr Arthur Smith, der diese Shanahan'sche, sag ich mal in Anführungszeichen, Offense aus Tennessee mitbringt, unter der Ryan Tannehill teilweise auf MVP-Level gespielt hat. Die Titans waren letzten beiden Jahre, glaube ich, auf Platz 4 in EPA pro Pass. Und da stecken noch 5 Spiele Marcus Mariota drin. Also Arthur Smith hat echt einen krassen Job gemacht. Bringt halt diese hochfrequentierte Play-Action-Offense, letztes Jahr knapp 40% Play-Action, nach Atlanta mit Kyle Pitts, Calvin Ridley, Julio Jones, Hayden Hurst als zweiter Tight End. Das hat halt wirklich Potenzial für eine Top-5-Offense. Und wenn du halt mit dieser Top-5-Offense, sag ich mal, am Ende 11-12 Siege holst, dann ist Matt Ryan wahrscheinlich auch von den Stats und von den Zahlen her zumindest im Januar in der MVP-Conversation. Und dafür war die Quote von 100 einfach zu gut. Also das wäre mein erster Hot-Take, Matt Ryan im Januar in der MVP-Conversation. Wenn Julio nächsten Monat getradet wird, ziehe ich eine Fleppe. Aber ich glaube, das wird eine verdammt gute Offense mit Arthur Smith.
Ja, macht es mir jetzt schwer, weil ich verstehe auf jeden Fall all deine Punkte. Ich werfe dir jetzt ein paar Gegenargumente entgegen.
Gerne.
Also, klar, erstmal meine Frage vielleicht. Das Ganze ist ja also wahrscheinlich durch die Quote gesteuert, ne? Weil das entsprechend alles andere relativiert, wie zum Beispiel einen Mahomes, einen Aaron Rodgers oder andere Kandidaten, die in Frage kommen, bei denen es deutlich bessere Quoten gibt wahrscheinlich und wo es deutlich wahrscheinlicher ist entsprechend, dass sie MVP werden nächstes Jahr.
Ja, genau. Also die Quote war natürlich da maßgeblich. Hättest du mir jetzt gesagt, Matt Ryan, Quote von 20. Ich natürlich nicht darauf gesetzt, aber eine Quote von 100, da sind wir halt bei einer Wahrscheinlichkeit von, weiß nicht, 1% oder so, diese Quote impliziert. Und ich glaube einfach, dass diese Offense der Falcons halt in der medialen Berichterstattung immer noch viel zu underrated ist, weil wir sind halt als Fans und als Menschen halt haben sehr viel Recency Bias. Wir erinnern uns immer nur an das letzte, was wir gesehen haben. Und ich glaube einfach, dass du mit Arthur Smith und Matt Ryan und diesem Receiving Corps halt wirklich eine verdammt richtig gute Offense hinstellen kannst. Natürlich ist eine Patrick Mahomes dieses Jahr oder Josh Allen oder Dak Prescott auch von mir aus, sind natürlich eher prädestiniert, aber wenn ich so einen Longshot nehmen müsste und mich dafür einen Quarterback entscheiden müsste, wäre es halt Matt Ryan.
Was machen wir mit der Division? Siehst du die Falcons da als Mitfavoriten? Weil ich meine, wir haben immer noch die Brady Bucks da drin, die Super Bowl-Sieger, dann ein aufstrebendes Panthers-Team mit einem Sam Darnold, wo ich glaube ich weiß, dass du den Trade jetzt nicht so gut fandest, aber dafür ein wahrscheinlich James Winston geführtes Saints-Team, was mich generell schon super Hype macht. Das war unter anderem auch in meiner Verlosung drin. James Winston wird der beste Quarterback in der NFC South nächstes Jahr.
Ui.
Ist aber auch rausgefallen. Ja, ja. So hot.
Da hätte ich Gegenargumente gehabt.
Nein, aber siehst du hier Chancen, dass die Falcons entsprechend dann auch die Division dominieren an der Stelle?
Ich sehe Chancen, aber dafür benötigt es wahrscheinlich ein paar krasse Injuries bei den Bucks. Bucks stehen in der NFC aktuell für mich über allen, gar keine Frage. Absoluter Favorit in der Division. Ich sehe aber die Falcons tatsächlich aktuell als zweitbestes Team nach den Bucks.
Mhm. Also klar, Punkte, die ich vielleicht noch sehe, sind das zum einen neue Offense, ne? Obwohl jemand wie Matt Ryan eigentlich fähig genug sein sollte, sowas relativ schnell zu adaptieren.
Zumal das auch 2016 hat er also schon in der ähnlichen Offense gespielt.
Nee, ich bin ich bei dir. Ich würde sogar zustimmen, muss ich ganz klar sagen. Weil Matt Ryan, also gerade für die Quote, klar, von der Quote ab haben wir drüber gesprochen. Ja, ja, ja. Aber im Großen und Ganzen ist Matt Ryan, glaube ich, jemand, der trotz seiner MVP-Saison damals, als die Falcons in den Super Bowl gekommen sind, immer noch ein Quarterback ist, der nie so wirklich irgendwie auf den Hype-Train gecatcht hat. Er ist immer so ein bisschen unter dem Radar, hat immer unfassbare Zahlen aufgelegt. Ich weiß, Simon hatte, ich glaube, letztes Jahr war das, da hatten wir noch vor unserem Fantasy-Draft drüber gesprochen, welche Richtung Quarterbacks. Und sind so die ganze Zeit auf Matt Ryan gepocht. Und da hatten wir uns auch mit dem Thema länger auseinandergesetzt. Und es ist halt unfassbar, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ne? Ich meine, auch gerade die letzten Jahre hat, glaube ich, seine Anzahl an Passing Attempts immer noch weiter zugenommen. So, und es ist gerade Completion Percentage oder so, das sind Drops, die alle noch, also ist klar ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, von 18 auf 19 3% gefallen, von 19 auf 20 sind es dann um 1% gefallen. Das ist alles noch super im Rahmen. Und ein Quarterback, glaube ich, der das so konstant halten kann, der kann das auch, ja, nochmal eine Saison richtig, richtig gut auf die Kette kriegen.
Und die Offense wird halt wirklich einfacher geschaltet. Also Arthur Smith ist wirklich in der Lage, dem Quarterback simple Read zu geben und Routenkombinationen quasi offen zu kriegen aus Play-Action, wo du echt ein, maximal zwei Reads hast und die Leute sind einfach offen. Und gerade mit diesen Wide Receivers, ne? Ich meine, letztes Jahr Corey Davis und AJ Brown waren schon krass. Und sagen wir mal, du hättest dieses Jahr Kevin Ridley, Julio Jones außen und dann Kyle Pitt, der die Mitte bearbeitet. Das ist halt echt brutal gut.
Ja, auf jeden Fall. Okay, ich fand gut, dass du in die Richtung Spieler gegangen bist. Weil ich habe mehr so breitere Themen abgedeckt an der Stelle.
Ich habe auch noch gleich ein Team für dich, keine Panik.
Nee, meins ist so unabhängig vom Team. Jetzt zum Beispiel okay. Der erste. Pass auf. Ich sage, dass Quarterbacks mehr Zeit zur Entwicklung kriegen sollten, als sie aktuell kriegen. Und dass man Quarterbacks mindestens 3 Jahre testen sollte, bevor man sich umorientiert.
Das ist spicy. Das ist spicy.
Okay, das ist schon mal gut, weil, also ich will mal ein paar Punkte an. Allgemein bin ich eh der Meinung, dass die NFL zu ungeduldig ist, nicht nur in dem Szenarien, aber ich meine, Josh Allen ist das einfachste Beispiel jetzt anzuführen, obwohl man da natürlich auch sagen muss, es ist eine ungewöhnliche Verbesserung, gerade in der Genauigkeit, die er letztes Jahr an den Start gebracht hat. Was halt auffällt, ist, dass es, oder ich hab mir halt ein paar Quarterbacks angeguckt, das erste Jahr ist meistens Katastrophe. Oder, also, außer die Ausreißer, da kommen wir gleich zu. Wenn man sich mal so Spieler Manning, Breeze, Baker, Matt Ryan, der eben angesprochene Matt Ryan, Derek Carr, die haben alle oder Stafford zum Beispiel auch, die haben alle erst im dritten Jahr ein Level erreicht, was sie dann konstant irgendwie halten konnten. Beziehungsweise auch mit fortschreitender Erfahrung und Entwicklung ein bisschen übertroffen haben natürlich. Gegenbeispiele, ne, kennen wir zuhauf, mein Sam Darnold, der irgendwie, oder gerade du kannst es, glaube ich, ganz gut beurteilen, der nie in den 3 Jahren jetzt über einen gewissen Punkt hinausgekommen ist und man sagen könnte, dem vertraut man jetzt seine Franchise an, der aber auch mit Situation zu kämpfen hatte plus Verletzung. Und da ist halt auch mein Punkt, dass Teams sich vielleicht viel eher auf Verbesserung der Situation für den Spieler, wenn sie denn vor Jahren in Anführungszeichen von ihm so überzeugt waren, fokussieren sollten, anstatt den Spieler auszutauschen an der Stelle. Ich glaube, das Ganze, das habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, wird halt einfach beschleunigt, dadurch, dass Spieler wie Mahomes, Watson, Herbert relativ kurzfristig oder in der nahen Vergangenheit irgendwie die Bühne betreten haben, die halt von Grund auf weg durchstarten und die anderen Spieler, die halt nicht diese Entwicklung durchmachen, beziehungsweise diese schnelle Entwicklung durchmachen, irgendwie ein bisschen schlechter erscheinen lassen. Ich habe halt die Befürchtung, dass so ein bisschen Talent an der Stelle verloren geht, wo man sagen könnte, okay, wenn ein Spieler bis Jahr 2 noch nicht ein gewisses Level erreicht hat, dann werden Stimmen von außen laut, die eventuell den Spieler beeinflussen, kann man natürlich auch sagen, ne, sonst sollte so ein Spieler nicht beeinflussen, aber dass das halt so viel negativen Impact hat und sich Teams dann auch vielleicht über Druck von außen oder einfach, weil sie selber der Meinung sind, zu schnell umorientieren.
Okay. Ich habe. ich verstehe, was du meinst, was du sagen willst. Ich hätte ein paar Gegenargumente. Auf der einen Seite, wir reden über eine Position, auf die es ein ganz, ganz kleiner Teil der Population und besonders der Football-Population nur hinschaffen. Also es muss halt wirklich verdammt viel richtig laufen, damit du in der NFL über Jahre hinweg, sag ich mal, diese Art Franchise-Quarterback wirst. Also sagen wir mal, in der NFL einen Top 15, Top 16 Quarterback wirst. Und von der Leistungsseite betrachtet, wir haben halt mittlerweile viel, viel, viel Erfahrungswerte, auf die wir zurückblicken können. Und wir sehen halt, dass die Quarterbacks, die gut sind, die sind halt ziemlich früh gut. Josh Allen ist die krasseste Ausnahme. Davor, die letzte Ausnahme war, würde ich tippen, Drew Brees 2004. Ansonsten haben wir wirklich wenig Beispiele von Quarterbacks, die irgendwie 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre in der NFL nicht gut waren und dann hinterher noch den großen Sprung geschafft haben und eine 180-Grad-Wendung gemacht haben. Also wir sehen wirklich normalerweise, im Normalfall sehen wir irgendwie, sei es an Stats, an Metriken, an Tape oder whatever, sehen wir eigentlich bei einem Quarterback früh in der Karriere, spätestens im Jahr 2, ob er was taugt. Quarterbacks machen von Jahr 1 auf Jahr 2 den größten Sprung in ihrer Karriere. Und die Frage ist halt, die ich mir dann stellen würde, wenn wir das wissen, und warum soll ich einem Quarterback, der vielleicht die ersten beiden Jahre katastrophal spielt, in dem Maße eine Chance fürs dritte Jahr geben, ohne dass ich mich irgendwie umschaue, ohne dass ich mich nach Alternativen umschaue. Zum Beispiel, was die Broncos gerade machen. Drew Lock war die ersten beiden Jahre wirklich katastrophal und ich hätte mir halt gewünscht, drafte einen Rookie. Ja?
Oh ja,
falls hätten Lock, wir alle. Ja, falls Drew Lock entgegen der Wahrscheinlichkeit in Jahr 3 diesen krassen Sprung macht, okay, dann soll es so sein, aber wenn nicht, hast du schon die Alternative im Haus. Und wenn wir halt sagen, wir wollen jedem Quarterback, egal wie er performt, 3 Jahre Zeit in der NFL geben, dann bedeutet das halt auch in der Regel für ein Team, dass es 4 Jahre verschwendet. Weil nach Jahr 3 wirst du wahrscheinlich, also angenommen, dieser Quarterback ist in Jahr 3 immer noch schlecht, dann hast du wahrscheinlich einen recht hohen Draftpick, tendierst eher dazu, einen neuen Rookie zu draften und davon kannst du ja nicht ausgehen, dass der im ersten Jahr direkt bombt. Deswegen würdest du halt als Franchise, wenn du sagst, wir wollen grundsätzlich einen Quarterback 3 Jahre lang bewerten, würdest du halt als Franchise, ohne dass du nach Alternativen guckst, eigentlich 4 Jahre in den Sand setzen. Das nächste Gegenargument, was ich hätte, wäre, selbst wenn ein Quarterback erst im Laufe seiner Karriere, sagen wir, in Jahr 2 und Jahr 3 gut spielt und vielleicht im Rookie-Jahr nicht. Ach nee, warte mal, ganz kurz. Ich glaube, ich habe den Take von dir falsch verstanden. Es geht gar nicht darum, es ging nicht darum, dass ein Quarterback im Rookie-Jahr direkt schon spielt, sondern dass er, auch wenn er nicht spielt, mindestens bis Jahr 3 die Chance bekommt, ne? Weil dann würde ich jetzt, würde ich dieses Argument mit erstmal auf die Bank setzen und entwickeln lassen, kurz streichen. Weil ich dachte, ich hatte eben auf dem Schirm, dass du das noch gesagt hättest. Aber wie gesagt, normalerweise, wenn wir uns alle Quarterbacks angucken, über die wir in den letzten zehn Jahren sagen würden, okay, das waren aus unserer Sicht Franchise-Quarterbacks, auch wenn es bei dem einen oder anderen vielleicht an Verletzungen gescheitert ist, wie Andrew Luck oder Cam Newton. Wenn wir uns mal alle Quarterbacks angucken, wie Justin Herbert, Russell Wilson, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Deshaun Watson, etc., etc., etc. All diese Quarterbacks haben uns früh gezeigt, bis auf Josh Allen, dass sie was können. Josh Allen war wirklich das absolute Unicorn. Ja. Und dann ist halt meine Frage, wenn wir über solch einen großen Zeitraum sehen, dass Quarterbacks so früh eigentlich schon unter Beweis stellen, dass sie es drauf haben, warum will ich grundsätzlich bei einem Quarterback 3 Jahre warten, auch wenn er die ersten beiden Jahre vollkommen in den Sand gesetzt hat?
Okay, ja, also das Lock-Argument von mir war dumm, weil Lock musst du, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen, weil der hatte eine ziemlich gute Situation, weil so in Denver letztes Jahr zum Beispiel, klar, auch Verletzungen, aber gut. Darnold ist halt das Ding, wo ich mich hier an der Stelle aufhänge, weil so, ich meine, alle, die unseren Podcast hören, wissen, ich halte mich sehr gerne mit Spielern auf, von denen ich im Draft überzeugt war und hoffe dann, dass die auch irgendwie in der NFL Fuß fassen. Aber ich meine, bei den Jets, das war die letzten Jahre, war halt einfach nichts. Wir haben oft genug drüber gesprochen. Wie kann man so jemandem, der so viel Versprechen mitgebracht hat, so die Chance verwehren, jetzt auch gerade nach nochmal einem Trade, wo die Kompensation ja auch schon kritisiert wurde an der Stelle, die Jets bekommen haben, in einer neuen Situation, in einer vielleicht verbesserten Situation, einen Neuanfang zu schaffen und das verurteilen? Da frage ich mich halt, also versetzt euch nochmal 3 Jahre zurück und jemand wie Darnold ist jemand, der meiner Meinung nach diese Chance definitiv verdient hat an der Stelle.
Okay, 2 Sachen dazu. Erst einmal, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Darnold nächstes Jahr ein Breakout-Jahr raushaut, against all odds, dass das eine geile Offense wird. Das wünsche ich mir als objektiver Football-Beobachter. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese Offense mit Darnold funktioniert und dass so eine Cinderella-Story wird. Also ganz kurzer Disclaimer, ich würde niemals irgendwie Spieler haten, sondern ich wünsche mir, dass das funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert, weil Sam Darnold, klar, er wurde als Dritter 2017 gedraftet, aber er kam halt aus USC und ich persönlich habe diesen Draft-Prozess nicht verfolgt, ich habe ihn nicht evaluiert. Ich kann nur das wiedergeben, was mir im Kopf geblieben ist von anderen Experten etc. pp. So, Darnold kam nach 2 Jahren USC aus dem College, wo er nicht herausragend gespielt hat, wo er unter anderem QBR hatte, was ziemlich, glaube ich, average war für College-Verhältnisse, wo er, glaube ich, irgendwie ungefähr 37 Turnovers in 27 Spielen hatte, kam er halt wirklich schon als Projekt in die NFL. Also viele haben gesagt, ja, er muss daran arbeiten, aber er bringt alles mit, er bringt alle Anlagen mit, super Größe, super Arm, kann jeden Wurf machen, ist athletisch, aber er muss an den Sachen noch arbeiten. So, dann kommt der Junge in die NFL, hatte keine gute Situation, gar keine Frage, wirklich eine der schlechtesten Situationen, die du haben kannst, aber er war halt selbst für diese Verhältnisse, hat er uns nichts gezeigt, wo wir sagen können, okay, pass auf, er hat eigentlich ganz gut gespielt, aber ihm wurde nicht geholfen. Er war einfach, auf gut Deutsch, scheiße. Er war über die letzten 3 Jahre quasi der schlechteste Starting Quarterback, den diese Liga gesehen hat. Und es kommt letztes Jahr ein Joe Flacco zu den Jets und der spielt in der gleichen Situation besser als Sam Darnold.
Also ja, da muss das halt, ich habe mir gedacht, also ich wusste, dass das Argument kommt, weil das war halt auch für mich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, holy shit, liegt's wirklich, also ich möchte es ja gerne Adam Gase in die Schuhe schieben, aber das ist schon heftig. Weißt du, gegen wen war es nochmal? War es nicht sogar gegen Denver?
Gegen
die zweite
gegen
Hälfte oder Spiel nach, ne?
Nee, gegen Denver Darnold gespielt, da hatte er diesen langen Touchdown-Run über 50 Yards,
glaube ich. Ja, der hatte sich doch dann verletzt und dann kam Flacco rein.
Das kann gut sein, genau. Dann hat Flacco, glaube ich, gegen die Patriots im Primetime-Game super abgeliefert, hat gegen die Chargers am Ende fast ein Comeback hingelegt mit geilen, tiefen Bällen auf Denzel Mims. Also Joe Flacco hat halt wirklich in der gleichen Offense besser performt, wurde reingeworfen, hat besser performt als Sam Darnold. Sam Darnold hat jetzt in 5 Jahren, also 2 Jahre USC, 3 Jahre NFL, halte ich fest, 95 Turnovers in 60 Spielen. Das ist im Prinzip.
Also ich habe gerade das College nochmal nachgeguckt, da habe ich 22 hier.
Interceptions und 15 Fumbles hatte er.
Wow, 15 Fumbles.
Ja. Also wir reden hier über 95 Turnovers, also Fumbles und Interceptions in 60 Spielen. Und über Jameis Winston ziehen alle her, dass das so eine Turnover-Maschine wäre. Aber im Prinzip ist Sam Darnold im Prinzip ist er Jameis Winston ohne die positiven Plays.
Also keiner Vergleich, ja.
Ich kann nochmal eine nette Zahl raushauen, die habe ich heute Morgen zufällig, weil ich bei den Saints saß und habe ich nachgeguckt. Ich habe mir angeguckt, seitdem Jameis Winston gedraftet wurde, 2015, habe ich mir mal angeguckt, alle Quarterbacks mindestens 500 Dropbacks und habe mal die Turnovers rausgefiltert, also Interceptions und Fumbles rausgefiltert. Und Jameis Winston war von all diesen, ich glaube, weiß nicht, über 50 Quarterbacks, war er auf Platz 6 in EPA pro Dropback, wenn du Turnovers rausfilterst.
Ja.
Also auf Platz 6. Und wenn du Turnovers reinmachst, auf Platz 20 von circa 52. Also es ist einfach, Jameis Winston ist bisher immer Boom or Bust gewesen. Entweder grandios oder scheiße. Aber Sam Darnold hat halt auch all diese Turnovers mitgebracht die letzten Jahre, aber ohne die positiven Plays. Und über Jameis Winston redet kein Schwanz. Der sitzt mit einem Backup-Vertrag von 5 Millionen bei New Orleans auf der Bank. Und Darnold wird halt nach Carolina getradet und die Medien zerreißen sich, wie geil, neue Chance und Joe Brady und super. Und das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen, weil wenn man sich beide Quarterbacks anschaut die letzten Jahre, war Jameis Winston einfach besser als Sam Darnold. Aber das ist halt ein komplett anderes Narrativ in den Medien.
Findest du? Weil ich habe auch deutlich viele, also negative Stimmen zu dem Trade gesehen.
Okay, dann habe ich im Kopf tendenziell eher positive. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz viele Stimmen im Kopf. Super, dass er eine neue Chance bekommt und viel bessere Situation.
Alles meine Tweets.
Das kann gut sein, genau. Aber ich glaube halt einfach, also ich wünsche ihm, dass es funktioniert, aber ich glaube halt einfach, dass Leute zu sehr diese Cinderella-Story suchen und deswegen irgendwie glauben, dass das ein total guter Move war. Wie gesagt, ich gönne es ihm, er wird besser aussehen als bei den Jets. Das geht gar nicht anders mit diesem Supporting Cast, obwohl die O-Line halt auch ziemlich mies ist und Daniel war unter Druck immer einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga. Das könnte ein Hindernis sein, aber ich sehe es einfach nicht. Also ich lasse mich eines Besseren überzeugen, wenn er abliefert. Wie gesagt, Meinung wird adjusted, aber ich sehe es einfach nicht.
Ja. Wo würdest du die Grenze ziehen? Also ich habe jetzt gesagt 3 Jahre. Würdest du sagen, erstes Jahr okay, weil, wie ich gerade sagte, erstes Jahr ist bei vielen halt wirklich, und dann den Step oder den Sprung abwarten im zweiten und dann nach dem zweiten den Cut machen, wenn du natürlich die Möglichkeiten hast, eine entsprechende Draft-Position oder einen Spieler auf dem Markt in der Free Agency. Es muss ja auch irgendwie alles drumherum stimmen.
Genau, also es kommt immer auf den Kontext an, ne? Bei jedem Quarterback ist die Situation anders. Grundsätzlich würde ich sagen, man sollte sich gegen Ende zweites Jahr orientieren, weil, wie gesagt, wenn wir uns die letzten 20 Jahre angucken, wenn ein Quarterback bis Ablauf zweites Jahr nicht zeigt, dass er was drauf hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es danach drauf hat, ziemlich, ziemlich gering. Das heißt, ich würde halt als Team sagen, pass auf, wenn du uns innerhalb von 2 Jahren in dieser Liga nicht ansatzweise über längere Stretches zeigen kannst, dass du es drauf hast, dann müssen wir uns halt nach 2 Jahren zumindest in einer Alternative umgucken. Das würde ich halt sagen. Aber, also, das quasi als grobe Richtlinie. Aber wie gesagt, es kommt immer auf Kontext an. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Deshaun Watson 2 Jahre eigentlich individuell abliefert, aber das Team herum einfach scheiße ist, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Ne? Aber wenn ein Quarterback einfach wirklich gar nichts zeigt, wie Sam Darnold, dann würde ich halt sagen, fürs dritte Jahr müssen wir uns mindestens eine Alternative an die Seite holen. Und wenn du uns dann immer noch überraschen kannst, okay, super, aber wir müssen mindestens ab Jahr 3 diese Position klarkriegen.
Alrighty. Dann würde ich sagen, du bist mit dem nächsten dran. Ja, wenn ich es einmal gab, wo wir dann unterschiedlicher Meinung waren.
ich hoffe, das ist unpopular genug. 49ers gehen ins NFC Championship Game.
Alter, der ist ja bei Simon auf.
Ist das hot genug?
Ich gehe mit. Also, 49ers sind für mich aktuell Team 2 hinter den Bucks, muss ich sagen. Also, wenn man das so rankt, dann muss ich eigentlich sagen: Okay, ich bin voll d'accord damit. Weil das ist halt auch so ein Ding. Im Moment dieser Shift, oder der jetzt über so ein paar Jahre ging, von NFC-Stärke, ne, die haben jetzt einiges an Quality verloren. Die ganzen Jungen sind irgendwie der AFC gelandet. Natürlich der natürliche Gang über Draftpicks etc. Das, ich sehe halt kein Team, was einem 49ers-Team, klar, die verlieren den Defense-Coordinator, aber was denen wirklich gefährlich werden kann. Also auf dem Niveau, außer die Bucks.
Ja, gut, ich meine, das ist eine sauschwere Division, gar keine Frage. Mhm. Da wäre, hätte ich auch bei der Division gleich noch ein Baby-Hot-Take. Aber ich glaube halt einfach, dass die Niners hatten, glaube ich, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dieses Metrik kennst von Football Outsiders, Adjusted Games Lost. Mhm. Ganz kurz für die Hörer, Football Outsiders macht nach jeder Saison eine Recherche und schaut sich an, wie viele Key Starter und, sag ich mal, Rotational Spieler waren bei einem Team verletzt, also haben Spiele verpasst, und wie viele Starters und, sag ich mal, wichtige Backups waren irgendwie doubtful, questionable und haben verletzt gespielt. Und dann versucht Football Outsiders mit einem, ja, leicht subjektiven Ansatz, es kommt aber immer ganz gut hin, quasi das Verletzungspech eines Teams in einer Zahl auszudrücken. Also wenn George Kittle 8 Spiele passen muss wegen seinem Fußbruch, dann wären das 8 Adjusted Games Lost für die 49ers. Ich meine, das habe ich jetzt ganz korrekt wiedergegeben. Und ja, wenn du dann, sag ich mal, all diese Key-Starters, die die Zeit verpasst haben, die Spiele verpasst haben, zusammennimmst, dann kommst du halt auf eine bestimmte Zahl Adjusted Games Lost. Und die Niners haben letztes Jahr, glaube ich, den Rekord aufgestellt für die Zeitspanne, wo Football Outsiders diese Injury-Arbeit macht. Die hatten, glaube ich, 148 Adjusted Games Lost, waren mit Abstand letzter, also wirklich brutal. Ich meine, Quarterback Jimmy Garoppolo hat, glaube ich, 5 Spiele gemacht. Deebo Samuel hat, glaube ich, die Hälfte der Saison gespielt. George Kittle hat 8 Spiele verpasst. Ich glaube, Brandon Ayuk hat sogar Spiele verpasst. Und hatten ja einmal dieses Covid-Spiel gegen die Packers, wo die, ich weiß nicht, 20 Starter auf der Covid-Liste hatten oder whatever. Also die haben so viel krasses Injury-Pech gehabt und trotzdem war die Defense immer noch gut. Und die Offense, die war halt dann wirklich mit No-Name-Receivern oder sagen wir mit Kendrick Bourne als Wide Receiver 1 zeitweise und Nick Mullins waren die halt wirklich gehandicapt. Ne? So, und jetzt gehen wir halt in die Saison. Du hast eine ziemlich gute Offensive-Line, du hast Kyle Shanahan, du hast Trey Lance, falls er in Woche 1 startet, der wird ein paar Growing Pains haben, aber er spielt halt für den besten Playcaller der Liga oder sagen wir für einen Top-3-Playcaller. Der wird nicht die schwierigsten Würfe machen müssen. Der wird viele RPOs kriegen. Der wird viel selber laufen.
Glaubst du, Lance spielt in der Saison?
Auf jeden Fall, ja. Also okay. ich kann mir gut vorstellen, dass Jimmy Garoppolo als Starter in die Saison geht. Einfach, weil vielleicht Lance noch nicht so weit ist, weil Shanahan es langsam angehen lassen will, weil Jimmy Garoppolo dir halt einen ganz ziemlich hohen Floor bietet. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie zumindest so eine Tua Tagovailoa-Situation sehen wie mit Fitzpatrick letztes Jahr, dass Shanny sagt, pass auf, ich gebe ihm 6 Spiele zum Zugucken und dann baue ich ihn ein bisschen ein. Darüber hinaus glaube ich auch, dass selbst wenn Jimmy Garoppolo der Starter ist, glaube ich halt, dass du Trey Lance öfter mal bei kurzen Downs sehen wirst, bei Red Zone Plays, weil Trey Lance kann im Prinzip all oder sagen wir 80% von dem laufen, was Cam Newton macht. Ganz viele Power Runs, diese typischen Counter Plays, wo er hinter einem Lead Blocker in die Endzone läuft, etc. pp. Ich glaube, das gibt dir halt in der Red Zone vor der Goal Line oder bei so kurzen Third und Fourth Downs eine ganz neue Dimension, wo du dann auch mal gerne sagst, okay, wir nehmen Jimmy Garoppolo runter. Darüber hinaus, du hast Jimmy Garoppolo mit einem ziemlich hohen Floor. Und selbst wenn du Trey Lance irgendwann hast, Trey Lance hat zwar nicht diesen Floor als Rookie, aber der gibt dir halt ein Skillset, das Jimmy Garoppolo überhaupt nicht hat. Ne? Mit dem kann Shanny halt ins Run-Game einbinden, dass du plötzlich 11 Leute gegen den Lauf verteidigen musst. Der hat bei North Dakota State all diese Bootlegs, ist ja schon gelaufen, von Under Center. Das siehst du bei Shanny ganz viel. Also ich glaube halt, dass du halt mit Trey Lance in dieser Offense, dass du echt einen ganz, ganz hohen Standard haben wirst. Deebo Samuel ist gesund, George Kittle ist gesund, Brandon Ayuk ist gesund. Die Defense kriegt Leute wie Nick Bosa zurück, Dee Ford. Also das ist wirklich von top zu bottom, ist das echt ein verdammt gutes Team mit einem der besten Coaches der Liga, mit zwei qualitativen Starting Quarterbacks. Und wenn die nicht wieder so viel Injury-Pech haben, glaube ich halt, dass es für die Niners dieses Jahr echt ganz, ganz weit geht.
Ja, definitiv. Geil, dass du das sagst, weil ich bin im Januar darauf gestoßen bei Football Outsiders und ich kann mich noch erinnern, wir haben letztes Jahr, haben Simon und ich, weil Denver war ja jetzt auch nicht vom Verletzungsglück irgendwie, beglückt an der Stelle, aber wir haben uns die ganze Zeit an den Kopf geworfen, wenn es wohl schlechter getroffen hat. Und ich hatte es auch gesehen, dass die 49ers so unfassbar weit von allem anderen weg waren. Bei Denver war es dann wahrscheinlich mehr Von Miller, der noch den Impact hatte. Ich glaube, die waren irgendwie 3 oder 4 oder so.
Ja, die hatten auch ganz gut dabei, ne?
Ja. Ja. Aber 49ers haben da auf jeden Fall rausgestochen. Nee, das trifft definitiv zu. Also ich glaube, 49ers-Fans können sich auf jeden Fall freuen auf die nächste Saison. Und denke ich mal auch auf Jahre. Also ich habe gesagt, gibt so ein Running Gag hier, der Moment, als Simon erfahren hat, dass die Niners hochtraden, hatte mich sofort angerufen und ich habe direkt gesagt, es wird Trey Lance und dann kam der ganze McJones-Scheiß und wirklich, warum nicht Lance und der mit Shannon Offense und ich, super hyped. Wir haben Dynasty vor einen Monat oder so, Cover2 Dynasty gegründet und haben einen Draft gemacht. Simon hat halt super viel abgegeben, einfach nur um Trey Lance sich dann noch zu holen. Obwohl er nach dem fertigen Draft, also dem Startup-Draft, schon eigentlich relativ set war mit Quarterbacks, aber er hat dann Josh Allen weggetradet und hast ihn nicht gesehen, damit er sich für die Zukunft Lance sichern kann. Für 49ers-Fans glorreiche Jahre und Zukunft wahrscheinlich.
Hoffentlich. Also Kyle Shanahan mit einem High-Upside-Quarterback, ich glaube, das ist alles, was das Football-Herz begehrt.
Ja. Und nur gut für unsere Podcasts, weil dann unsere jeweiligen Partner gute Laune haben.
Genau.
Okay, dann packe ich mal meinen nächsten Take hier rein. Und zwar eine Frage, die wir vor der letzten Saison gestellt haben, Brady Belichick das erste Mal getrennt. Wer geht als Gewinner hervor? So die Quintessenz der letzten Saison, offensichtlich Tom Brady. Aber mein Take an dieser Stelle ist immer noch Belichick über Brady, was den Anteil an Erfolg der Pats Dynasty der letzten 12 Jahre betrifft. Was sagst du dazu?
Da muss ich erstmal überlegen. Das ist ein ziemlich interessanter Take.
Also ich führe mal ein paar Sachen an.
Ja, mach mal.
Also beide haben ohne Frage einen gewissen Anteil. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Aber so sehr, und wir haben es gerade noch besprochen bei meinem ersten Take, Quarterback-Einfluss insgesamt, so sehr das der Fall ist, so ohne geht's nicht. Und ich glaube, bei den Patriots oder in den Jahren haben wir halt auch mit Belichick den besonderen Fall, dass wir in der Situation sind, dass dieser Headcoach einfach einen so immensen Anteil an Rosterbuilding, Staff-Zusammensetzung, allgemeine Culture und Ausrichtung von den Patriots da einen Teil dran hatte, wo, ne, haben wir auch eben drüber gesprochen, Brady, denke ich mal, schon mit einbezogen wurde, aber im Endeffekt die Hand bei Belichick lag. Also ich meine, selbst Spieler wie Garoppolo, Brissett, Hoyer oder die Matt Cassel-Saison, wenn ich daran zurückdenke, sind bei den Patriots irgendwie immer ohne Probleme, wenn es denn sein musste, ins System integriert worden. Und ich glaube, wie gesagt, auch das sowas wie, wenn man hört, wenn ältere Spieler, die Willie McGinnis zum Beispiel, der relativ präsent ist bei NFL Network, wenn der über Patriots Culture und den Weg und halt gerade beim Draft wieder relativ viel mitbekommen spricht, dass das schon ein Indikator dafür ist, wie krass Belichick einfach als Coach präsent ist und vielleicht auch nochmal über vielen, vielen anderen Head Coaches da ein gewisses Standing hat, was ja dann diesen Erfolg auch irgendwie ja ermöglicht hat in den letzten paar Jahren.
Ich glaube, ich würde das aus meiner Sicht so sagen, dass das irgendwo eine perfekte Synergie war. Ich glaube, dass Brady es ziemlich gut hatte mit Belichick, mit dem besten Coach der letzten 20 Jahre, der auch aus manchmal nicht so hochkarätigen Kadern das meiste rausholen kann und fast gegen jeden anderen Coach irgendwie ein Coaching-Matchup hat, wenn es um Gameplan und In-Game-Management geht. Aber auch auf der anderen Seite ist es halt auch hart vorstellbar, dass Belichick in so viele Super Bowls einzieht, wenn er keinen Top-5-Quarterback hat. Also da würde ich halt so ein bisschen die Grenze ziehen. Also ich glaube, wenn du die letzten 10 Jahre da anstatt Brady einen Hoyer hinstellst, okay, das wäre jetzt so ein bisschen krasses Beispiel, weil Hoyer ist ein Backup-Quarterback, aber ich glaube, wenn du in den letzten Jahren einen Average-Quarterback hinstellst, der halt nicht so brutal in seinem Kopf ist und so brutal an der Line of Scrimmage ist, so schnell den Ball rauskriegt und eben so eine brutale Accuracy mitbringt, dann glaube ich halt nicht, dass Belichick so ein erfolgreicher Coach ist. Also deswegen, also ich würde nicht sagen, ich gehe damit nicht mit oder so, aber ich glaube, ich würde das so als Mittelding im Kopf irgendwie sehen.
Okay, also mehr in die Richtung, beide haben da ihren Teil zu beigetragen. Und,
ja, einfach eine perfekte Marriage, wie der Amerikaner sagen würde.
Wie glaubst du, entwickelt sich das jetzt langfristig? Also langfristig können wir wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, weil Brady dann vielleicht doch irgendwann in Rente geht. Aber vielleicht auf die Patriots bezogen, glaubst du, die schaffen jetzt dieses Jahr den Turnaround, in Anführungszeichen, wir haben jetzt ein schlechtes Jahr, aber Mac Jones nochmal eine Chance für Cam Newton und halt auch eine Situation letztes Jahr, wo man sagen muss, dass da einiges auch gegen sie gelaufen ist mit Opt-out etc.
Ich glaube, die Patriots haben eine sehr interessante, weite Range von möglichen Outcomes dieses Jahr. Ich glaube, letztes Jahr wurde halt diese Defense teilweise komplett auseinandergenommen. Also es war ja wirklich ziemlich atypisch für eine Bill Belichick-Defense. Und in dieser Offseason hast du halt an diesen ganzen Moves von ihm gesehen, das passiert mir nicht nochmal. Ich fahre nicht nochmal nach Los Angeles donnerstags abends und lass mir von Cam Akers und dieser Offensive Line quasi aufdiktieren, wie ich meine Defense spielen muss. Und lass mich dafür, weiß ich nicht, 170 Rushing Yards oder was das waren, wirklich da komplett rasieren. Und das hast du halt an diesen Moves gesehen. Ne? Dante Hightower kommt zurück, ist vielleicht einer der besten Linebacker der Liga, was das Gesamtpaket angeht, ne, der diese Defense versteht, der wirklich der Mittelpunkt dieser Front 7 ist. Ich glaube, der ist ganz wichtig, weil letztes Jahr hatten die einfach auf Linebacker überhaupt nichts. Edge Rush ist besser geworden, Interior Rush ist gebolstert worden. In der Secondary sind sie immer noch ganz gut besetzt. Also ich glaube halt, dass du nächstes Jahr wieder eine ziemlich gute, erstarkte Patriots-Defense siehst. Die O-Line ist nahezu Top-5-Material. Du hast zwei gute Tight Ends, du hast ein bisschen mehr Receiving-Tiefe. Es kommt halt wirklich einfach darauf an, was macht Cam Newton dieses Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mac Jones spielt.
Okay, da bist du negativer als bei Trey Lance an der Stelle.
Ja, da bin ich auf jeden Fall negativer, weil wir hatten das in der letzten Snap-Folge, hatte James einen guten Take, und zwar Rookie-Quarterbacks, die ausschließlich aus der Pocket agieren. Die haben es aktuell viel, viel schwerer, in der NFL Fuß zu fassen und schnell Fuß zu fassen, als Leute, die Beine in die Hand nehmen können, wie zum Beispiel Trey Lance, Lamar Jackson, Patrick Mahomes oder wie sie alle heißen, weil du musst halt aus der Pocket, du musst halt innerhalb von ein paar Monaten ein NFL-Playbook in den Kopf kriegen, Du musst den Commanden an deiner Scrimmage haben, du musst Huddle perfektionieren, du musst Defenses lesen können, du musst halt wirklich aus der Pocket heraus perfekt agieren und mental voll auf der Höhe sein. Ich glaube, so hat es James wirklich echt gut beschrieben, um funktionieren zu können. Und einen Trey Lance, wenn der sieht, der zweite Read geht nicht offen, ich bin mir unsicher, ja, dann laufe ich halt für 10 Yards. Und das ist halt was, was dir Mac Jones nicht gibt. Das heißt, Mac Jones muss mental in Woche 1, um dort spielen zu können, viel, viel, viel weiter sein als ein Trey Lance. Und deswegen kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, vor allem bei den Patriots, die dafür gelten, eine echt vielseitige, komplexe Offense zu haben, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Belichick sagt, ich schmeiß da einen Grünschnabel ins Rennen, der mir halt mit seinen Beinen keine Upside bietet. Deswegen glaube ich halt, dass wir Mac Jones dieses Jahr nur sehen, wenn sich Newton irgendwie verletzen sollte oder Newton wieder katastrophal spielt. Und ansonsten kommt es halt wirklich darauf an, was kann Newton dieses Jahr zeigen. Ich meine, Newton ist halt ein total spannender Fall, weil wir haben die Höhen gesehen und wir haben die Tiefen gesehen. Problem ist, in den letzten Jahren gab es mehr Tiefen als Höhen. Und die Frage ist jetzt halt,
deutlich mehr, ja.
Auf jeden Fall. Und die Frage ist halt, letztes Jahr, die Pats hatten den schlechtesten Wide Receiving Corps, kompletten schlechtesten Receiving Corps aller Teams mit Abstand. Die hatten kein Tight End, die hatten mit Abstand die wenigsten Tight End Snaps, weil die einfach keinen Tight End hatten, der irgendwie Qualität aufs Feld bringt. Die haben mit Wide Receivern wie Damir Bird teilweise gespielt. Julian Edelman hat, weiß nicht, wie viele Spiele der gemacht hat, vielleicht 4 oder so, ich weiß nicht mehr. Und du hast halt jetzt dieses Jahr eine komplett andere Offense. Und wenn Cam das nicht hinbekommt, dass er da zumindest irgendwie so ein League-Average-Quarterback ist, ja, dann tut es mir auch leid für ihn. Dann müssen wir halt irgendwie sagen, irgendwann, wir schmeißen Mac Jones rein. Aber ich glaube, wenn Cam Newton mit dieser Offense, er muss nicht 2015 MVP-mäßig spielen, aber mit diesem Skillset, was er immer noch hat, letztes Jahr die meisten Rushing-Touchdowns als aller Quarterbacks, glaube ich halt schon, dass du eine vernünftige Offense spielen kannst, die halt in Kombination mit einer erstarkten Defense auf jeden Fall um die Playoffs spielen muss.
Ja, ich habe heute Morgen noch Win-Totals durchgeguckt und Patriots waren bei 9. Ich glaube, in der Division gleich auf mit Dolphins, Bills dann natürlich irgendwie ganz weit vorne weg. Ich glaube, 10 bis 11 war die Range, die ich da gesehen habe. Aber ich bin gar nicht so negativ gestimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da dieses Jahr etwas mehr geht, als wir es zumindest letztes Jahr gesehen haben. Einfach, weil sich einfach so viel drumherum verbessert hat.
Ich glaube, weil wenn sich Tua nicht drastisch verbessert, dann sind die Pats für mich ganz klar das zweitbeste Team in der Division. Also bei den Dolphins hängt halt wirklich alles an Tua dieses Jahr.
Tua für dich dann auch, um noch vielleicht nochmal zum ersten zurückzukommen, zum ersten Take von mir, Tua für dich nach diesem Jahr dann Ende?
Wenn das nicht zeigt, definitiv, weil letztes Jahr teilweise ordentliche Injuries auf Wide Receiver, schlechte O-Line und er kam halt von dieser Hüftverletzung. Ne? Gebe ich ihm alles, gar kein Thema. Ich meine, er hat halt trotzdem, wenn er gespielt hat, vielleicht nicht diesen Level gezeigt, den ich mir erhofft hätte, um zu sagen, okay, ich bin ziemlich überzeugt von ihm. Aber dieses Jahr, die O-Line ist immer noch ein Knackpunkt, aber die O-Line ist ein bisschen besser geworden in der Offseason.
Viele Second-Year-Spieler jetzt auch drin.
Ja, genau. Du hast jetzt dieses Jahr Devontae Parker, Will Fuller, Jalen Waddle und Mike Gesicki. Ganz ehrlich, wenn das nicht funktioniert, ja, und die Dolphins da am Ende der Saison mit einer unterdurchschnittlichen Offense rausgehen und Tua echt keinen Schritt, nur diesen großen Schritt nicht nach vorne macht, dann ist für mich ganz klar nächstes Jahr die Marschroute. Ich glaube, die haben 2 First-Round-Picks, weiß ich nicht mehr. Dann wäre für mich ganz klar die Marschroute zumindest nächstes Jahr eine Alternative suchen.
Ne, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, du verlierst auch irgendwo, sagen wir mal, jetzt widerspreche ich mir von meinem ersten Take, aber das ist zum Beispiel eine Situation, wo ich theoretisch auch sagen würde, weil du nie wieder in die Situation oder wahrscheinlich nicht in die Situation kommst, dass du dann reagieren kannst. An der Stelle ist Tua halt einfach, der vielleicht verbessert er sich ja dann nochmal in Jahr 3, aber entsprechend wirst du auch schlechter draften und hast weniger Kapital. Da sollte man dann wirklich vielleicht an Dolphins Stelle überlegen, zu reagieren. Okay. Hast du noch einen? Haben wir noch Zeit für zwei weitere?
Einen habe ich noch, ja.
Okay, sehr gut.
Wie gesagt, ich bin ja mit meinen Takes, ich wollte halt nicht irgendwie zu hot, spicy gehen. Ne? Ich wollte immer noch irgendwas bringen, wo ich auch selber irgendwo dran glaube. Und ich habe die unpopular Opinion, dass die Steelers, ich glaube, das ist doch nicht mal unpopular. Egal, diskutieren wir gleich drüber. Ich sage, die Steelers haben zum ersten Mal seit 2003 einen Losing Record. Und das auch vielleicht nicht unbedingt zu knapp. Also, okay, pass auf, damit der Take hot wird, die Steelers werden Vierter in der AFC North.
Nice. Das wäre lustig gewesen, wenn Simon jetzt da gewesen wäre. Ich kenne ja seine Takes und der hatte einen Roethlisberger-Take. Und ja, bei mir stößt du da auf definitiv Zustimmung, weil ich die Steelers als absolute Katastrophe sehe, was das angeht. Ich glaube, da wird man den O-Line-Verlust wird man so hart spüren dieses Jahr. Dazu die Ben-Situation und wie man damit umgegangen ist, was ich halt auch. Also, ganz ehrlich, die Steelers hätten einen kompletten Turnaround machen können, wenn die ein bisschen an Kapital in die Hand genommen hätten. Klar, jetzt mehr gekostet, aber ich meine, Justin Fields war da für mehrere Teams. Und die Bears waren die, die den Mumm hatten, dafür zu gehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du dich als Steelers-Fan wohlfühlst mit Ben Roethlisberger und Dwayne Haskins aktuell dahinter.
Ja.
Und ja, das ist halt, also ich weiß auch nicht, gerade in dieser Division, die ich auch oft die Diskussion, welche die Top-Divisions sind, also je nach Rodgers-Situation steht die AFC West dann für mich ganz oben, sollte der Trade stattfinden. Aber NFC West und AFC North, die halt wirklich brutal sind und auch gerade Teams wie die Bengals, von denen man es noch gar nicht glauben mag, aber die augenscheinlich eine extrem gute Entwicklung durchmachen, glaube ich, wird es dem Traditionsteam, eigentlich dem dominanten Team in der NFC North, glaube ich, extrem schwer fallen die nächsten Jahre.
Ja, absolut. Bei den Bengals, da müssten vielleicht ein paar Dinge gut laufen.
Aber der Weg ist der richtige.
Genau. Du hast halt, die Bengals haben halt nächstes Jahr eine Offense mit Joe Burrow, Jamar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins, O-Line, haben so ein bisschen was auf Right Tackle mit Riley Reiff gemacht. Ich glaube halt schon daran, dass die Bengals Offense nächstes Jahr ganz gut abgehen kann. Und wenn die ganz gut abgeht, dann haben die Steelers halt ganz klar für mich die schlechteste Offense der Division. Und die Defense wird halt auch ein bisschen decline, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ich meine, Bud Dupree ist wahrscheinlich nicht der herbeste Verlust, den du haben kannst, aber was halt so ein bisschen underrated ist, dass du Steven Nelson und Mike Hilton in der Secondary verlierst. Steven Nelson war halt die letzten Jahre echt ein verdammt guter Cornerback in dieser Defense und Mike Hilton war ein solider Slot-Cornerback, den auch gerne mal auf Blitzes eingesetzt hast. Und wir reden halt jetzt über einen Cornerback-Depth-Chart, wo die Nummer 1 Joe Hayden ist, der, glaube ich, 33 oder 34 Jahre alt wird. Und dahinter, ich lese mal vor, Justin Lane, Cameron Sutton, Arthur Mollett, der letztes Jahr bei den Jets war. Und ich habe hier noch keine Ahnung, James Pierre. Also, sorry, Steelers. Nah. Genialer Pass-Rush immer noch, aber danach, ab Linebacker-Level, Devin Bush kommt von der ACL, hat bis jetzt nicht so viel gezeigt. Da wird es halt ab Linebacker bis hinten wird es halt verdammt eng. Es gibt einen Grund, warum Terrell Edmonds immer noch nicht verlängert, warum Terrell Edmonds keine Fifth-Year-Option bekommen hat, weil er einfach nicht gut ist.
Hat Norwood gedraftet, relativ spät noch.
Ja, du hast halt in der Secondary einen guten Spieler, das ist Minka Fitzpatrick, das war's. Ja. Und das wird halt auch vor allem in einer Division mit den Browns, mit den Ravens, mit den Bengals, mit Joe Burrow im zweiten Jahr und besten Receiving Corps, das wird halt eine verdammt heiße Kiste. Also die werden da Wir reden da nächstes Jahr nicht mehr über eine Top-3-Offense, Top-3-Defense auf gar keinen Fall. Und was du gerade angesprochen hast, die Offensive Line ist auf dem Papier, arguably, können wir darüber diskutieren, aber ist mit die schlechteste der Liga.
Also von einer der besten.
Ja, also die haben jetzt innerhalb
Tyler, von... Villanueva.
Ja, die haben innerhalb von 2 Jahren so viel Aderlass gehabt, das ist echt brutal.
Also, Mancheck weg, der die ganzen Jungs entwickelt hat.
Ja,
das ist
heavy. Du hast nur einen großen Spieler, David DeCastro, das war's.
Ja. Ich hatte ja das Gefühl, als Fitzpatrick kam, ich fand den Trade damals auch nicht so gut, weil war ja auch ein First-Round-Pick involviert, eine Safety-Position, denkt man sich, ja gut, man hat auch investiert in Edmonds. Aber danach war so eine kurze Phase, wie jetzt die letzten 2 Jahre, wo du gesagt hast, dass die Secondary echt gut war. Einfach, glaube ich, weil Fitzpatrick da eine ganz neue Komponente reingebracht hat und auch andere Spieler, wie die vielleicht vorher gar nicht so gut waren, wie die angesprochenen Mike Hilton zum Beispiel, so ein anderes Level gehoben hat, einfach mit seiner Präsenz und weil das Ganze ein bisschen homogener war an sich. Du verlierst jetzt diese Puzzleteile und musst darauf hoffen, dass irgendwelche, in Anführungszeichen, No-Names, ohne jemandem da jetzt nahe treten zu wollen, da die Kohle für dich aus dem Feuer holen. Und das sehe ich in der kurzen Zeit, ab von den Problemen in der Offense, wo man ja echt sagen muss, müssen sie eigentlich ja voll Defense konzentrieren. Das funktioniert erstens in dieser Liga aktuell nicht. Kann ich ein Lied von singen als Denver-Fan. Und zweitens bringst du dich halt in eine Situation, wo es extrem schwer ist, rauszubrechen, glaube ich. Also du lullst dich da ein mit einem ich mag Mike Tomlin total und auch das, was er defense-technisch und allgemein da in den Jahren gemacht hat. Aber ich glaube, die Steelers manövrieren sich in eine Situation, um auch nochmal mit die Division mit reinzunehmen, wo das auf Jahre hin echt schmerzhaft sein könnte.
Ja, ich bin voll bei dir. Ich glaube einfach, dass die Steelers momentan in so einer Phase drin sind, wo sie von den 3 anderen Teams in der Division einfach in den wichtigsten Dingen überholt werden. Ja. Big Ben, wir brauchen noch nicht um heißen Brei herumreden, der hat abgebaut, ganz klar. Und der spielt halt nächstes Jahr in einer echt schlechten Offensive, die letztes Jahr schon schlecht war. Und jetzt hast du nochmal wieder 2 Spieler verloren mit Marcus Pouncey und Matt Filer etc. Will er bald in einer Sekunde werfen? Nur noch Bubble Screens? Also ich sehe halt nicht, wie dieses Konstrukt auf der Offense einerseits Big Ben hinter dieser O-Line und in einer Defense, die halt abbaut, die halt nicht mehr die ganzen Eisen aus dem Feuer holen kann. Ich sehe halt wirklich einfach nicht, wie das nächstes Jahr funktionieren soll.
Und dann, den kann ich mir jetzt nicht verkneifen, Drafts und Running Back in Runde 1 und Tight End in Runde 2.
Najee Harris, wirklich... hat wahrscheinlich mit dem Volumen, was er kriegen wird, Potenzial für Offensive Rookie of the Year sein gegönnt. Ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Ich glaube, er ist ein geiler Spieler und ein noch viel, viel geilerer Charakter, was ich so mitbekommen habe. Aber wie du sagst, oder wie du indizieren wolltest, es war halt einfach nicht die richtige Position für dieses Team in dieser Situation.
Ja. Wir haben ja eben noch vorher gesagt, wir versuchen auch wenn wir einer Meinung sind, die Gegenseite zu beleuchten. Ganz ehrlich, ich tue mich hier wirklich schwer. Deswegen, Simon, der hatte pro Ben Roethlisberger-Tag, hätte ich jetzt gerne hier gehabt, was er da argumentiert hätte. Weil die ganzen Punkte, die wir angeführt haben, für mich ist es an vielen Stellen einfach nicht widerlegbar. Und ich sehe im Moment kein Szenario, wo die Steelers irgendwie durch... Ja, da muss schon ein richtig krasser Roster-Move passieren. Irgendwie Quarterback-Position fixen, irgendwelche O-Liner aus dem Hut zaubern, die auf einmal unfassbar gut sind und uns alle schocken. Aber ansonsten tue ich mich echt schwer, die andere Seite zu sehen.
Und das ist auch ein verdammt guter Punkt, weil normalerweise, du kannst halt für ganz viele Teams sagen, pass auf, die haben die und die Range of Outcomes und wenn das und das gut geht, dann kann es auch locker in die Playoffs gehen. Ne? Aber bei den Steelers, wie du gerade sagst, da müssen so viele Dinge richtig laufen, da muss so viel Glück mit dabei sein und das sehe ich einfach nicht. Du bräuchtest theoretisch, du bräuchtest wirklich Vintage 2006, 2007 Ben Roethlisberger mit der Athletik von damals, der sich dass ich selbst aus ganz vielen brenzligen Situationen hinter einer schlechten O-Line rauswindet, Plays downfield macht. Und das wäre halt echt ein Wunder, wenn das passieren würde. Und ja, das ist echt, also es ist wirklich schwer, irgendwie einen bullischen Case für die Steelers da zu machen.
Okay, okay. Einen habe ich noch. Ist auch wieder etwas breiter gefasst, also jetzt nicht teamspezifisch. Ich habe auch so ein Ding, wo ich mir oft Gedanken drüber mache, einfach weil da relativ selten drüber gesprochen wird und auch vielleicht du als Gesprächspartner hier genau richtig bist, weil du auch sehr zahlenorientiert und dich viel mit den Metriken auseinandersetzt. Ich bin der Meinung, dass Culture und allgemein dieses Team-Zusammengefüge in der Bubble, in der wir uns befinden, vielleicht, aber vielleicht auch darüber hinaus, weil sich viele Leute darüber keine Gedanken machen, zu underrated ist an der Stelle. Weil wenn ich so an so Interviews von uns auch zurückdenke, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, die ehemals in der NFL waren, dann kommt ganz oft so, wenn wir versuchen, das Gespräch in eine analytische Richtung zu lenken, auf uns, auf Zahlen zu konzentrieren, etc., kommt ganz oft ein Gegenpol, der über ja dieses Thema Culture an sich einfach spricht, an das, wie wichtig das ist im Lockerroom. Das geht mir manchmal zu oft unter. Was ist dein Take dazu?
Mein Take dazu ist, ich will da gar nicht in diese Diskussion reingehen. Ich war noch nie im Lockerroom, ich kann es nicht nachempfinden oder sonst irgendwas.
Ja, genau, das ist, glaube ich, das größte Problem für uns.
Genau. Mein Take dazu ist, was kommt zuerst? Das Winning, also der Erfolg oder die Culture? Weil, ich sag mal, in puncto Culture oder im Zuge von diesem Wort Culture wird halt ganz oft auch gesagt, diese typische Winning Culture, ne? Diese Winning Culture, die manche Franchises einfach haben, die manche Coaches über Jahre etabliert haben. Deshalb meine Frage, kommt zuerst die Culture oder kommt zuerst das Winning? Weil egal, was für eine gute Culture du in der Theorie als Coach, glaube ich, das ist mein subjektiver Take, etablieren kannst, alles steht und fällt doch mit Erfolg. Ich meine, wenn ein Mike Tomlin oder ein Kyle Shanahan oder whatever, wenn die mal eine schlechte Teamsaison haben, da redet kein Schwein drüber. Aber sagen wir, es kommt jetzt ein neuer Coach zu einer Franchise und typischer Culture-Guy, wir müssen eine Winning-Culture etablieren.
Dan Campbell.
Zum Beispiel Dan Campbell. Oder sagen wir mal als Beispiel Robert Saleh. Ich halte von Robert Saleh bis jetzt total viel. Und ich glaube auch, dass der so ein typischer Guy dafür ist. Ne? Wirklich eine gute, was wir von Culture verstehen, da zu etablieren. Aber die Frage ist halt, wenn die Jets jetzt die nächsten 3 Jahre sacken und mit 5 Siegen, 4 Siegen, 6 Siegen da rausgehen, ich glaube, da redet keiner über eine Winning-Culture oder über eine gute Culture bei den Jets. Dann ist das Kartenhaus sofort in sich verfallen. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist halt meine Frage bei dem Thema immer so die Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Was kommt zuerst, die Culture oder der Erfolg? Ich glaube einfach, dass das zwei Dinge sind, die unmittelbar ineinander greifen müssen. Du musst einfach als Coach oder als Organisation, klar, du musst irgendwie eine gewisse Culture etablieren, aber all das fällt ineinander, meiner Meinung nach, wenn du nicht gewinnst. Und ich glaube, dass du halt diese beiden Komponenten irgendwie bestmöglich über einen längeren Zeitraum erfüllen musst, damit du diese, in Anführungszeichen, Winning Culture etablieren kannst. Weil, wie gesagt, ich glaube halt, Culture geht nur mit Erfolg.
Ja, finde ich spannend, weil denk mal zurück an die ersten Saisons der Niners, die jetzt echt nicht positiv waren mit Shanahan, auch dann, klar, wo Garoppolo dann kam mit den letzten 5 Spielen, da ging es dann bergauf. Aber das ist ein Team, wo man immer den Eindruck hatte, dass Shanahan und Lynch da relativ straighten Weg gehen, der von der ganzen Organisation, den Spielern, die da hinkommen etc. mitgetragen wird. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor bei dem Ganzen ist Kontinuität, was halt durch Teams, die jetzt in den letzten Jahren erfolgreich waren, Seahawks, Packers, Patriots, Saints, Chiefs, Ravens, was halt bei denen alles vorherrscht. Und genauso die Gegenbeispiele, wo relativ viel Fluktuation stattfindet, sagen wir Browns, Lions etc., dass da nie sich sowas überhaupt erst etablieren kann. Hinzu kommt halt auch, dass man bei vielen vielleicht sagen muss, dass Culture nicht gleich Kompetenz ist, weil man kann ja theoretisch sagen, wenn du über Jahre lang schlecht bist, irgendwann musst du doch mal einen guten Spieler picken, beziehungsweise über Jahre hinweg gute Spieler, die über den Draft dazu gehen. Ich meine, dafür ist das System so gemacht, wie es ist, dass du dich stetig verbesserst. Aber ja, ich finde das schwierig. Und der Punkt mit dem Erfolg, der ist, glaube ich, extrem wichtig, weil wenn ich da jetzt aus persönlicher Erfahrung von Denver spreche, nachdem man da auf einem 2015 auf einem ganz, ganz hohen Punkt war und sich das dann entwickelt hat. Du konntest quasi sehen, wie sich die Culture in Anführungszeichen immer mehr verschlechtert hat, wie Sachen, die vielleicht vorher gar nicht rausgekommen sind, plötzlich publik wurden. Ich meine, es hat mit der TJ Watt Entlassung damals angefangen, dann Talib und Chris Harris Jr., die gefolgt sind, Emmanuel Sanders, der hinterher auch kein gutes Wort mehr über die Broncos offen hatte, wie man mit Demaryius Thomas umgegangen ist. Und das führt halt, glaube ich, zu einem Change. Deswegen, glaube ich, ist der Faktor, den du angesprochen hast, mit Erfolg, der ist, glaube ich, eine extrem wichtige Komponente, die da mit reinspielt.
Ja, und da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Survivorship-Bias mit dabei. Wenn du mal überlegst, wir reden medial immer nur über Culture bei Teams, die Erfolg hatten. Wir reden nie über Culture bei Teams, die über mehrere Saisons sacken. Und deswegen ist halt meine Frage, wo geht der Kausalpfeil her? Führt der von Culture zu Erfolg? Oder führt der von Erfolg zu Culture? Oder weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist halt total schwer irgendwie subjektiv zu beurteilen. Ich glaube halt nicht, dass wir bei einem Losing-Team, das 3 Saisons lang auf die Fresse kriegt, auf gut Deutsch, dass wir da über Culture reden. Wir reden generell nur über Culture bei Teams, die Erfolg haben. Beispiel ja. Shanahan. Wie würden wir heute über Kyle Shanahan, über die Organisation Niners, über die Culture dort reden, wenn die 2019 die Playoffs verpasst hätten? Dann würden wir jetzt 4 Jahre ohne Playoffs bei den 49ers reden. Also, die haben ja nur einmal die Playoffs erreicht in 4 Jahren. Und sagen wir, 2019 wäre so nicht passiert. Wie würden wir jetzt über die 49ers reden? Würden wir da auch sagen, okay, Kyle Shanahan und Lynch haben da eine super Culture etabliert, eine super Organisation etabliert? Oder würden wir sagen, die wären auf dem Hot Seat? Weißt du, was ich meine? Also, das ist halt so, finde ich, bei dieser ganzen Culture-Debatte, der Punkt, der gerne ignoriert wird, ist, dass einfach der Erfolg damit in die Diskussion genommen werden muss.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen situationsabhängig. Bei den 49ers würde ich vielleicht sogar so weit gehen, dass der Weg, ich nenne es jetzt mal den Weg, dass der schon mittragend war, aber auch einfach, weil super viel Kompetenz dahinter steht. Ein anderes Beispiel, wo zum Beispiel das, was du sagst, Erfolg eintritt, ist zum Beispiel, wenn ich mich an die Ravens-Saison zurückerinnere. Ich glaube, da ist dieses, zumindest was wir von außen mitbekommen haben an Culture, Mark Ingram und das Ganze mit Lamar Jackson, der ganze MVP-Push, das ist durch Erfolg entstanden komplett. Und das wären so vielleicht 2 gegensätzliche Beispiele, aber wahrscheinlich liegt die Krux irgendwie in der Mitte, wo man sagen muss, okay, du hast auf der einen Seite, wie schon gesagt, dass es super schwer ist zu beurteilen, was jetzt zuerst kommt, aber dass die 2 wahrscheinlich auch nur Hand in Hand irgendwie funktionieren.
Das denke ich halt auch. Also ich glaube, generell gibt es Organisationen und speziell Personen, die bei diesem Punkt Culture viel, viel mehr ausrichten können und etablieren können als andere Coaches, als andere Franchises. Aber generell reden wir halt erst darüber, wenn auch der Erfolg eintritt. Ich glaube, Das wäre, glaube ich, so der Schlusssatz zu dem Thema von meiner Seite.
Okay. Gut. Ich habe noch eine Sache, die du für uns auflösen musst. Ihr hattet ja letzte Folge bei euch den einen oder anderen Food-Take. Er sitzt so ganz zum Schluss. Und ich und Simon haben ein ewiges Battle, was Pizza Hawaii angeht. Und wir haben gesagt, wenn der Fabian jetzt kommt, jetzt gerade nach der letzten Snap-Folge, Pizza Hawaii, Daumen hoch oder Daumen runter?
Ich finde, Pizza Hawaii, also es gehört ein Pizza Hawaii-Verbot in die deutsche Verfassung.
Yes, Dankeschön. gut, dass wir das geklärt haben hier an dieser Stelle. Ich voll und ganz bei dir.
Ich mag Ananas, ich mag bestimmte Cocktails mit Ananas, aber Ananas hat für mich einfach nichts auf einer Pizza verloren.
Das werde ich morgen rausschneiden und Simon schicken. Sehr, sehr gut. Alles klar. Ich danke dir vielmals, dass du am Start warst. Hat super viel Spaß gemacht. Also hätte es mir nicht besser vorstellen können mit den Diskussionen, die sich jetzt auch daraus entwickelt haben.
Auf jeden Fall. Ich muss im Nachhinein sagen, eigentlich war das jetzt gar keine so Hot-Take-Folge wie geplant, sondern eigentlich hat sich daraus teilweise haben sich da super Diskussionen ergeben rund um die NFL. Fand ich echt cool.
Ja. Und das, was ich halt auch am Anfang vermutet hatte, wie gesagt, wir befinden uns in so einer kleinen Bubble, wo wir schon alle, ich meine, baut man sich ja selber auch entsprechend auf, schon ähnliche Ausrichtung haben. Und dass wir da jetzt nicht komplett auseinandergehen, war wahrscheinlich abzusehen. Aber es ist halt auch schwierig irgendwie jetzt, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, für die Steelers hier irgendwie positive Argumente zu finden an der Stelle.
Ja, vielleicht sagen ja einige Hörer, oh, das ist doch gar kein Hot-Take. Wer weiß.
Ja, stimmt. Könnt ihr uns ja mitteilen, vielleicht auch, wenn ihr komplett anderer Meinung seid. Wie gesagt, ich danke dir, dass ihr da seid. Ach so, was ich ganz am Anfang vergessen habe, ich wollte noch euch zu SnapMocked beglückwünschen. Mega geile Aktion. Haben wir auch teilgenommen und auch geteilt. Hoffe nächstes Jahr wieder.
Auf jeden Fall. Letztes Jahr haben wir, weiß nicht, 10 Teilnehmer gehabt. Dieses Jahr waren wir, ich glaube, locker 40, 50 in der Ecke. Ziemlich geil. Wir haben gestern bemerkt, dass wir die Auswertung gar nicht zu Ende gebracht haben. Ich muss mir da kurz selber auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ich habe das Ding gewonnen. Wahrscheinlich. Zweiter war unser letzter Stand. Zweiter oder gleich auf war Oliver Friedel, der letztes Jahr schon gewonnen hat. Aber wir müssen definitiv die Tage nochmal eine Twitter-Search starten, um zu gucken, wer dann tatsächlich von den Hörern ganz vorne lag. Aber aktuell war Oliver Friedel vorne.
Okay. Also ich glaube, wir haben nicht so gut abgeschnitten, wenn ich daran zurückdenke. Aber ja, das versuchen wir dann nächstes Jahr zu verbessern.
Auf jeden Fall.
Was steht sonst bei euch in der nächsten Zeit noch an?
Ach, aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, gehen uns so ein bisschen die Themen gerade ein bisschen aus, weil es einfach quote-unquote langweilige Part der Offseason ist. Der Mailbag, den wir diese Woche hatten, der hat ziemlich Bock gemacht. Ich glaube, wir werden so irgendwie mal in uns kehren und gucken, was für spannende Themen wir irgendwie in den nächsten Wochen auffahren können, über die vielleicht irgendwie medial noch nicht so gesprochen wird. Ich glaube, das wird so der Weg sein, den wir die nächsten Wochen gehen werden.
Sehr cool. Ja, bei uns geht es nächste Woche, glaube ich, schon los mit Division Previews, weil wir noch ein, zwei Folgen dazwischen schieben müssen. Da beginnen wir dann nach unserem altbekannten System durch alle 8 Divisions und dann halt 8 Wochen zu gehen. Und dann haben wir auch schon bald Preseason. Und sehen First Quarter Starter irgendwann in Woche 2 vielleicht dieses Mal.
Du glaubst nicht, wie sehr ich mich dieses Jahr auf die Preseason freue. Vor allem,
das sagen wir immer. Und wenn es dann soweit ist, dann stöhnen wir alle wieder.
Das stimmt auch wieder, werden wir wahrscheinlich tun. Aber ich denke mir so, dieses Jahr haben wir nur 3 Wochen Preseason. Das heißt, wir können uns schon mal eine Woche die generell langweilig ist, schenken, weil ich glaube, die haben das so gemacht, dass die vierte Woche gestrichen haben und dafür ist dann quasi Spielpause. Das heißt, ich kann mir halt vorstellen, dass Teams trotzdem in Woche 3, also in der letzten Preseason-Woche, dann ein bisschen mit Startern spielen, weil die danach noch eine Woche Pause haben. Das heißt, es könnte vielleicht ein bisschen interessanter werden dieses Jahr.
Es wäre uns allen zu wünschen.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Wir hören uns in der nächsten Woche. Danke dir, Fabian. Macht's gut und haut rein.
Macht's gut.